Zielführung starten. Der Management-Podcast von CT:CON.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zielführung starten, dem Management-Podcast von CT:CON. Mein Name ist Christian Bungenstock, ich bin Partner bei CT:CON in Düsseldorf und ich freue mich, Sie als Gastgeber zu begrüßen. Heute sprechen wir über erfolgreiches Performance-Management im Retail. Am Beispiel von Valora erörtern unsere Experten, wie das Geschäftsmodell proaktiv zu steuern ist und welche Strategien Kunden binden. Markttrends wie Cash-Management, Digitalisierung und AI sowie der Beitrag von Controlling zur Entscheidungsfindung sind dabei genauso Thema wie künftige Anforderungen an die Controller. Unsere Experten sind heute Regina Malz und Siad Hammer. Regina Malz ist Head of Retail Controlling und Mitglied im Extended Management Team von Valora. In dieser Rolle begleitet sie die Einzelhandelsaktivitäten in der Dachregion und in Luxemburg. Valora ist ein bekannter Akteur in der Lebensmittelbranche und im Einzelhandel mit Sitz in Muttenz in der Schweiz. Regina war zuvor Unternehmensberaterin und dabei viele Jahre bei CT:CON. Sie hat eine breite Expertise und Erfahrung in Unternehmenssteuerung, im Controlling und im Handel. Siad Hammer ist Partner bei CT:CON in München. Er berät seit 2004 führende Konzerne in Unternehmenssteuerung und Performance Management. Als Leiter der Competence Center Steuerungslogik und Commerce übersetzt er strategische Ziele in Steuerungsobjekte, Prozesse und Kennzahlen. Siad legt viel Wert auf die Integration von Strategie, Steuerung und Governance und treibt das Performance Management und die Transformation voran. Freuen Sie sich auf dieses Gespräch in Zielführung starten und gewinnen Sie wertvolle Einblicke für Ihren Arbeitsalltag.
Hallo Regina, ich freue mich sehr, dich heute hier zu sehen und mit dir über Performance Management im Retail zu sprechen. Retail empfinde ich ja schon immer als super spannende Branche, weil auf der einen Seite ist es sehr, sehr fassbar. Natürlich hat man irgendwie Einblicke in die Geschäftsprozesse und was läuft eigentlich hinter den Kulissen, aber auf der anderen Seite bist du ja auch immer Kunde und kannst sehr schnell sehen, welche Ideen wirken sehr, sehr gut im Markt und welche empfindest du auch als Kunde als nicht ganz so gelungen. Was man auch merkt, die Händler sind ja in einem sehr, sehr wettbewerbsorientierten Umfeld. Es ist eine super dynamische Branche. Margen sind klein, Dynamik ist hoch. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel einfach zu tun. Man muss experimentieren, man muss gucken, wo kann man noch was verbessern. Von daher ist es, glaube ich, spannend, die Branche sich anzuschauen. Und wir haben zwei alte Handelsweisheiten uns ausgedacht, beziehungsweise referenzieren darauf. Die eine ist, Handel ist Wandel. Und die andere ist, Retail ist Detail. Da kannst du auch gleich nochmal sagen, Mensch, das sind irgendwie zwei Grundsätze, die dich begleiten auf deinem Weg gerade. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz was noch zu dir und zu diesen zwei Grundsätzen.
Ja, danke, Siad. Also ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind. So ein Podcast aufnehmen ist doch mal eine willkommene Abwechslung zum normalen Controlling-Alltag. Ja, vorneweg noch ein paar Worte zu mir und meiner Laufbahn oder auch Leidenschaft fürs Retail. Ich bin nun ja über 11 Jahre bei der Valora, aktuell Head of Retail Controlling. 11 Jahre, das ist schon echt eine lange Zeit. Und ich kann dir sagen, dass ich da mit der Valora und auch mit dem Controlling durch viele Höhen und Tiefen auch gegangen bin. Es war eine unglaublich oder ist immer noch eine unglaublich spannende Zeit, in der ich auch viele regende Erfahrungen gemacht habe. Du hast die zwei Sprichwörter, die mich begleiten, genannt. Handel ist Wandel und Retail ist Detail. Die beiden, die treffen zu 1000% zu auf Retail und eben auch auf Valora. Und beides muss man lieben und eine Leidenschaft dafür haben. Dann kann man wirklich im Retail und auch bei der Valora viel, viel lernen, viel bewegen. Und das ist das, was mir und auch vielen anderen unglaublich Spaß macht.
Ihr seid ja vor allen Dingen Kleinflächen-Retailer in besonders hochfrequentierten Standorten. Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, welche Formate ihr habt, wie viel Point of Sales ihr betreut aus eurem Controlling-Bereich heraus. Dann kriegt man noch ein bisschen Gefühl für die Dimensionierung.
Also wir betreuen 4 Länder. Ja, das ist Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Österreich. Wir haben über 2000 POS, die wir betreuen. Wir haben 6 Warengruppen. Das ist Food, Non-Food, wie wir es nennen, das sind viel so Geschenkkarten, Souvenirs und andere ja, Non-Food-Artikel drin. Wir haben Tabak, wir haben Presse und Buch und wir haben Dienstleistungen, also Lotto, E-Service, Ticketing und so weiter. Und ja, wir haben ja im Wesentlichen drei verschiedene Brands. Das ist K-Kiosk oder der Kioskbereich in Deutschland auch mit Zico mit der Marke. Wir haben Convenience, das ist Avec oder auch U-Stores, die wir mit der Hochbahn zusammen machen oder SSDBs, die wir mit der Bahn zusammen betreiben. Und wir haben eben P&B. Das sind die klassischen, die auch, glaube ich, die meisten in Deutschland kennen, die Bahnhofsbuchhandlungen an Hauptbahnhöfen und an Flughäfen. In Summe haben wir damit ein sehr komplexes Umfeld, das wir mit Eigenstellen, mit Franchise-Standorten und auch mit Agenturmodell als Agentur betreuen und betreiben.
Dann lass uns doch direkt mal einsteigen ins Geschäftsmodell und ins Marktumfeld. Wir haben besprochen, wo ihr vor allen Dingen lokalisiert seid. Die Arbeitswelten haben sich ja jetzt schon verändert. Die wirtschaftliche Großwetterlage ist auch beim Kunden angekommen. Die Kunden öffnen nicht mehr so einfach ihre Portemonnaies. Und der deutsche Kunde ist ja an sich als sehr preissensibel bekannt. Auch Online-Shopping-Thema wächst ja. Wie geht ihr damit um mit diesen Rahmenbedingungen?
Also der Kunde steht immer im Mittelpunkt bei uns. Alles, was wir machen, dreht sich um die Bedürfnisse des Kunden. Kleines Glück unterwegs ist ja das Motto, was wir als Valora auch haben. Und das geht eigentlich in alle Richtungen. Also wir sind mit Foodvenience, wie wir die Ausrichtung nennen, also einen klaren Fokus auf Food und Convenience und eben die Alltagsbedürfnisse klar ausgerichtet. Aber das Business an sich ist hochdynamisch. Da eben die Kunden, und das sind wir Menschen, eben auch hochdynamisch sind von den Bedürfnissen her. Wenn du dich beim Einkaufen selbst beobachtest und du bist gut verdienender Mann, gehe ich jetzt mal von aus, beziehungsweise bist Papa, bist voll im Berufsleben, dann hast du wahrscheinlich bestimmte Bedürfnisse, die eher so ein Standard sind. Also dein Coffee to go, den du morgens vielleicht holst auf dem Weg zur Arbeit oder das Sandwich. Aber du willst eben auch viel Abwechslung haben. Soll nicht langweilig werden, du hast Lust auf Neues oder willst eben auch überrascht werden mit Aktionen oder sonstigen Themen. Und es gilt eben den Kunden, diese Vielfalt zu bieten, diese Vielfalt im Sortiment, aber auch in der Umgebung des Ladens zu bieten. Der Preis, ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir testen hier viel gerade, beziehungsweise wir testen viel an Auswertungsmöglichkeiten. Wenn wir die Preise erhöhen, wie sind dann die Elastizitäten? Wie entwickelt sich die Menge? Viel wichtiger aus meiner Sicht ist aber eigentlich das Einkaufserlebnis des Kunden. Das heißt, es geht um die Gestaltung des Ladenbaus. Es geht um Annehmlichkeiten für den Kunden, zum Beispiel Self-Checkout-Terminals, die eben zeitsparend sind. Aber es geht eben auch um Omnichannel, es geht um 24/7, Verfügbarkeit. Und das sind die Themen, die eigentlich im Fokus stehen.
Da sag uns doch mal eine kleine Anekdote. Was sind denn so die typischen Topseller oder Kombis, die bei euch maßgeblich zum Beispiel im Kioskbereich gekauft werden?
Da ist eins, was ich, glaube ich, sehr gut erzählen kann. Was mich sehr überrascht hat, war vor ein paar Monaten, als wir Vending Machines eingeführt haben. Und da ist eigentlich das bestverkaufteste Produkt, sind die Schwangerschaftstests. Besser als irgendwelche Energydrinks oder Wasser. Und ich weiß nicht, ob ich da dann zu naiv war oder zu wenig drüber nachgedacht habe, aber das hat mich sehr überrascht, dass das das bestverkaufte Produkt ist.
Und die Vending Machines sind ja nicht in euren Shops drin, sondern die sind an öffentlichen Bereichen.
Oder vor den Shops oder eben ungebunden, wo kein Shop von uns dabei ist. Ja.
Ganz am Anfang, wo ich dem Retail näher kam, war das Thema immer Kundenfrequenz und Durchschnittsbon. Jetzt hast du sehr stark gesagt, eben das Erlebnis im Shop, wie ist der Ladenbau und so weiter, das ist eigentlich das, wo ihr die Leute ranzieht und sagt, Mensch, da möchte ich gerne bei euch shoppen gehen oder das kleine Glück einfangen für den Tag. Lass uns doch mal weitergehen. Und zwar, wenn wir von der Marktsicht jetzt gekommen sind, du bist am Controlling tätig. Was sind denn ganz wichtige Themen, wo ihr als Controlling zum Unternehmenserfolg beitragen könnt? Was ist eure Rolle dort? Und was glaubst du, welche Instrumente sind auch ganz wichtig? Also es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Können wir gleich mal ein bisschen abschichten. Mhm. Aber das spannende Sache ist halt einfach, wie tragt ihr als Controlling bei im Category Management, im Laden, aber auch bei Zentralfunktionen wie dem Einkauf, ihm unter die Arme zu greifen und euren Beitrag zu leisten?
Mhm. Controlling ist sehr vielfältig. Zum einen müssen wir natürlich Corporate-Anforderungen erfüllen. Das heißt, wir sind ein Konzern, der muss zusammengehalten werden. Ich bin ja für die Business Unit Retail verantwortlich. Wir haben noch andere Business Units. Diese Anforderungen sind natürlich auch mit der Übernahme durch die FEMSA gestiegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Business-Anforderungen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Da kommt das Sprichwort Retail is Detail zum Tragen. Zum Beispiel, wir werten gerade Backwarenumsätze pro Post pro Stunde aus. Da geht es im Wesentlichen darum, Food Waste zu verringern. Das stellen wir dann den Sales Managern zur Verfügung für die Steuerung des einzelnen POS. Und hier wird eben klar, dass am POS das Ergebnis gemacht wird. Und man muss in diese Details einsteigen, um die Steuerung entsprechend gewährleisten zu können am POS.
Kurze Rückfrage, stellt ihr zentral zur Verfügung und dann kriegt jeder denselben Standardbericht oder kann sich ein Store-Manager auch was zusammenklimpern und sagen, er will da nochmal tiefer gehen oder sich was anschauen? Wie läuft das vom Prozess her?
Also wir waren lange Zeit mit Excel-Reports unterwegs. Wir sind dabei, haben jetzt auch schon einen großen Schritt gemacht, das alles dynamischer aufzubauen und umzustellen. Hat wie immer beides Vor- und Nachteile. Mhm. Also meine Meinung ist, wenn ein Sales Manager oder auch ein Store Manager zu viel selbst zusammenstellen kann, dann macht er das in der Regel auch, verliert dann auch Zeit, um am POS für die Kunden entsprechend da zu sein und den POS zu optimieren. Wenn er sich mit anderen Sales Manager oder Store Managern unterhält, ist nicht sichergestellt, dass die Zahl die gleiche ist. Also so ein guter Mittelweg zwischen voll dynamisch und voreingestellt ist, glaube ich, das Richtige, was man heutzutage den Leuten am POS dann entsprechend auch bieten sollte.
Jetzt haben wir über Reporting gesprochen. Macht ihr Spezialanalysen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sehen diese aus? Wie tief geht ihr? Du hattest auch wieder Retail is Detail gesagt. Macht ihr die regelmäßig? Und dann interessiert mich natürlich auch noch der Planungsprozess.
Also das Reporting, da haben wir alles dabei, was irgendwie geht. Wir haben einen Daily Sales Report zum Beispiel. Das ist eins unserer wichtigsten Tools. Der geht vollautomatisiert raus. Wir haben Monatsberichte, um eben das Monatsergebnis auch zu hinterlegen. Ja, wir haben alles zwischendrin. Also wir haben Wochenberichte. Wir stellen jetzt gerade einen Monatsbericht auf einen Wochenbericht oben, um noch enger steuern zu können. Wir haben für das Category Management Berichte. Wir haben für den Vertrieb Berichte, für die ganzen, ich nenne es mal Overhead- oder Service-Einheiten, also im Marketing haben wir auch separate Berichte. Wir haben eigentlich eine riesige Reporting-Landschaft, die wir aufgebaut haben. Fast schon zu viel. Also wir sind eher wieder dabei, etwas zu reduzieren und zu fokussieren vor allem. Wichtig ist mir immer bei einem Reporting, dass wir nicht einfach einen Report rausschicken, sondern dass wir in dem Report schon zeigen, worauf es ankommt. Das heißt, entsprechend sortieren, markieren, mit Farben hinterlegen, klar zeigen, dass da ein Problem ist und dass der Adressat dann dort auch entsprechend angreifen sollte und Maßnahmen festlegen sollte. Zum Planungsprozess, ein sehr spannendes Thema. Wir haben lange Zeit bottom-up jeden einzelnen Post geplant. Wir haben jetzt seit so circa 5 Jahren umgestellt auf eine Top-Down-Planung. Das heißt, wir planen nicht mehr jeden einzelnen Post. Ich plane mit dem Management die großen Entwicklungen. Mhm. Ich plane Projekte, die wir dann auf eine gewisse Ebene legen. Das sind bei uns im Moment die Business Units. Und dann stimmen wir die Planung ab. Und im Nachgang brechen wir nur bestimmte steuerungsrelevante KPIs auf die POS runter.
Und arbeitet ihr oben dann in der Top-Down-Planung mit Szenarien und Treibermodellen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Schon, ja. Auch da können wir uns immer noch weiterentwickeln. Also da haben wir noch nicht das Optimum gefunden. Aktuell ist es in der Tat eine Excel-Planung. Da haben wir verschiedene Diskussionsrunden, wo dann eben austariert wird, was kommt raus, wenn wir dieses Projekt so einstellen, was kommt raus, wenn wir da die Marge ändern oder den Same-Store-Index ändern oder sowas in die Richtung. Also da testen wir viel, brauchen auch immer noch recht lange, obwohl wir auf Top-Down umgestellt haben. Das liegt aber eher daran, dass das ganze Geschäftsmodell doch sehr komplex ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Verschiedene Brands, verschiedene Business Units, verschiedene Warengruppen. Das ist schon was, oder verschiedene Betreibermodelle. Das ist schon was, was auch separat dann angeschaut werden muss in der Planung.
Und wie ist es aus dem Controlling heraus, wenn ich jetzt nochmal die monatliche Performance mir anschauen möchte? Ihr macht Tagesreports, Weeklies. Könnt ihr denn noch eingreifen, wenn ihr merkt, Mitte des Monats oder in der ersten Dekade des Monats, da läuft irgendwie was nicht? Kommt dann der Impuls aus der Zentrale, Achtung, da müssen wir irgendwie nachsteuern und ihr versucht zentral Aktionen zu fahren? Oder obliegt es dann zum Schluss doch dem Store Manager, das monatliche Ergebnis einzufahren und die richtigen Aktionen zum richtigen Zeitpunkt zu fahren? Wie ist da das Verhältnis zwischen, ich gebe Impulse oder sogar Vorgaben vor, was da noch zu tun ist, um das Monatsergebnis abzustützen?
Also im Wesentlichen kommt es zentral. Ja, also wir haben den Überblick über die Zahlen. Wir sehen anhand der Reports, wo gerade was schiefläuft oder auch was gut läuft. Und dann werden entsprechend Maßnahmen aufgesetzt, die teilweise dann eben auch zentral erfolgen und an den POS weitergegeben werden. Also im Moment analysieren wir sehr stark Food. Wir haben sehr stark das Bestandsthema, was draußen im POS ist, was wir uns anschauen. Da wird viel zentral analysiert, um dann über den Weg des Sales Managers zum Store Manager dann entsprechend die Maßnahmen auch umzusetzen.
Und kommen die Store Manager manchmal auch mit Ideen zu euch oder sagen, diesen Report bräuchte ich eigentlich, um noch besser meinen Laden vor Ort steuern zu können? Gibt es diese Variante
auch? Also Sales Manager sehr. Wir sind da sehr eng im Austausch. Das ist mir auch wichtig. Ja, wir sind Business Controlling. Wir sind fürs Business da. Und mit den nationalen Verkaufsleitern und eben auch den Verkaufsleitern darunter, die für die einzelnen Stores verantwortlich sind, sind wir sehr eng im Austausch. Genauso gilt es dann für das Category Management. Also auch da die Verantwortlichen für die einzelnen Warengruppen kommen auch zu uns und sagen, hey, das sollte man nochmal anschauen, habt ihr dazu Daten, lasst uns da eine Auswertung machen. Also sind wir sehr eng, auch im monatlichen Regelaustausch mit den einzelnen Managern. Und ich glaube auch, dass es nur so auch wirklich funktioniert.
Jetzt habt ihr seit Herbst 2022 eine neue Eigentümerin mit der FEMSA. Die FEMSA ist ja beheimatet in Mexiko und dort sehr, sehr erfolgreich in Lateinamerika und neben dem Kleinflächen-Retail ja auch in der Drogerieschiene tätig. Allein die Größe von der FEMSA, wenn man sich die Finanzkraft anschaut und auch die personelle Ausstattung, das ist ja schon ein sehr starker Kontrast zur Valora Group, wie sie damals eigenständig unterwegs war. Mhm. Jetzt weißt du, ich bin Unternehmenssteuerer und jetzt frage ich mich natürlich, was hat sich da verändert, kulturell und inhaltlich?
Also ich muss ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass wir übernommen werden, da war ich mit sehr gemischten Gefühlen unterwegs. Zum einen hast du eine neue Mutter, ja, die bestimmte Erwartungen hat. Die haben uns gekauft. Natürlich wollen die auch, dass ihr Deal aufgeht, logischerweise. Zum anderen hast du eben aber auch eine neue Mutter, die ganz andere Unterstützungsmöglichkeiten hat für uns. Mhm. Und natürlich hat sich für uns im Controlling auch viel verändert, weil vieles auch schneller gehen muss. Zum Beispiel den Monatsabschluss machen wir jetzt in der Hälfte der Zeit wie vorher. Das ist eine deutliche Veränderung für die Finanzbuchhaltung und für uns. Funktioniert aber auch. Also haben wir auch gut hinbekommen. Zum anderen ist es so, dass wir sind ja auf Expansionskurs. Und da haben wir natürlich mit der FEMSA ganz andere Möglichkeiten, Investitionen zu tätigen und werden da auch sehr unterstützt. Und das wiederum ist auch fürs Controlling, für meinen Bereich, unglaublich spannend, weil wir so viele Möglichkeiten haben und da auch zu jedem natürlich ein Business Case rechnen müssen und da ganz viel spannende Themen auch betreuen dürfen. Und kulturell vielleicht dazu noch, mit den Ländern Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Österreich waren wir lange Zeit auch nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Mhm. Es ist eine Umstellung für alle, jetzt auch etliche Meetings auf Englisch zu machen. Und es ist auch eine Umstellung, dass auch viele zu uns kommen aus Mexiko. Wir auch öfters in Mexiko sind und da eben sehr viel Austausch haben mit dem Mutterunternehmen der FEMSA, die sehr professionell aufgestellt ist und wir viel gegenseitig voneinander lernen können. Meine gemischten Gefühle vom Anfang gehen in die Richtung, dass ich eben das sehr positiv schätze, dass wir so unterstützt werden, ob jetzt durch zusätzliches Lernen oder eben durch die Finanzkraft der FEMSA.
Und lernt man voneinander durch Prozesse, wie das laufen kann? Oder geht man auch so weit rein bis in die operative Steuerung, wo man sagt, Mensch, lass uns doch auch mal andere Kategorien im Sortiment ausprobieren. Das funktioniert in anderen Ländern gut. Warum sollte es auch nicht im deutschsprachigen Raum funktionieren?
Es ist alles. Also wir haben uns die Vertriebssteuerung zusammen angeguckt, haben da viel voneinander gelernt, auch reportingseitig viel voneinander gelernt. Wir haben uns Produkte angeschaut, wir haben uns Promotionen und Aktionen zusammen angeschaut. Es ist ein gegenseitiges Lernen und das auf jeder Ebene, sage ich. Es geht auch so weit, dass wir auch jetzt einige Mitarbeiter der FEMSA fest bei uns angestellt haben, die uns unterstützen in Systemen, die sie schon vor Ort haben, in Prozessen, die sie selber erfolgreich umgesetzt haben und uns die dann aufzeigen und wir gemeinsam entscheiden, ob die für Europa, was ja nun mal auch eine andere Kultur ist, eben auch so umsetzbar sind.
Machen wir wieder einen inhaltlichen Schwenk. Wir erleben aktuell zwei Trends bei unseren Retail-Klienten. Das eine ist Cash is King.
Wer kennt's nicht?
Wer kennt's nicht? Auch wieder so eine alte Weisheit. Aber traditionell muss man ja schon sagen, der Handel schaut eigentlich lieber auf die GUF und vor allen Dingen auf die Topline und auf den Rohertrag. Cash- und kapitalorientierte Kenngrößen sind ja, sage ich jetzt mal, traditionell eher stiefmütterlich behandelt. Das verändert sich aber gerade. Bestandsmanagement rückt sehr stark in den Fokus. Liquidplanung sind alles so Themen, die wir jetzt merken, werden deutlich enger diskutiert und auch sich inhaltlich viel, viel stärker gewidmet und auch verzahnt mit den anderen Finanzinstrumenten. Mhm. Erlebst du das auch?
Ja, also ich muss ja sagen, ich persönlich bin eher ein EBIT-Kind, sage ich immer. Ja, ich bin mit EBIT groß geworden. Und habe mit der Verbesserung des EBITs eben auch in meiner Karriere gestartet und geführt. In letzter Zeit, eigentlich schon in den letzten Jahren, ist NWC vor allem ein großes Thema. Liquiditätsplanung machen wir auch monatlich, teilweise sogar wöchentlich aktuell. Bezüglich NWC, da sind wir vor allem, da wir eben auch über 2000 POS haben, natürlich in der Bestandsoptimierung. Diese automatisieren wir gerade. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da hilft uns eben auch, wie ich eben gesagt habe, die FEMSA viel. In Summe sind wir bei dem ganzen Thema Cash is King, glaube ich, noch viel in Diskussion und es ist noch viel Luft nach oben. Aber ich glaube, wir haben schon ein paar solide Pfeiler eingeschlagen bzw. sind dran. Es ist aber nach wie vor so, und da kann ich nur von mir persönlich auch sprechen, ja, EBIT ist für mich immer noch das, worauf ich als erstes gucke. NWC ist natürlich auch ein Thema, wo wir künftig viel, viel mehr noch in den Fokus rücken. Müssen.
Die Anwendung und stärkere Durchdringung von Methoden, die sehr stark auf digitalen Möglichkeiten basieren, ist dann das zweite Thema. Ich hatte eben ja von zwei Themen gesprochen. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, also Daten wurden ja letztlich schon immer erhoben, aber sie waren oftmals fragmentiert und verteilt, sicher nicht harmonisiert und oftmals auch ehrlich gesagt gar nicht zugänglich. Und nun kommt man ja deutlich leichter an sie ran und kann sie vor allen Dingen auch verarbeiten. Rechenpower sind da die Schlagworte. Und so merken wir halt, dass man deutlich einfacher statistische Verfahren zur Bearbeitung und Kalkulation von großen Datenmengen anwenden kann. Und dann kommen natürlich so Themen raus wie Predictive Forecasting, und wo wir auch merken, dass die Qualität nicht ignorierbar ist. Mhm. Man kann immer sagen, warum nehme ich eigentlich Predictive Forecasting? Will ich sozusagen Zeit einsparen oder will ich Qualität absichern oder will ich einfach das nur als harten Sparringspartner haben, weil das ist ja unbiased, kommt ja erstmal nur durch die Systeme und die Zeitreihen hervor. Das andere Thema, was wir auch sehr stark bearbeiten, ist Supervised Clustering. Das heißt also quasi aus einer Hülle von Daten Parameterkombinationen zu entdecken, also eine Art Mustererkennung, die ein bisschen fortgeschrittener ist. Oder auch die Kausalanalysen. Wie laufen eigentlich wirklich Maßnahmen, Marketingmaßnahmen, Promotions? Weil man letztendlich ja immer diesen Effekt hat, ja, war es jetzt das gute Wetter oder war der Kunde halt einfach heute gut drauf und hat ein bisschen mehr gekauft oder woran lag es eigentlich, ob eine Maßnahme zündet? Macht ihr da auch was in dieser digitale Methoden? Seid ihr da unterwegs?
Also grundsätzlich ist es so, dass Clustering und auch Benchmarking immer schon ein Thema bei uns im Reporting auch war und ist. Das kann man auch leicht noch in Excel machen. Wenn es darum geht, wirklich große Datenmengen zu analysieren, dann braucht man andere Tools. Wir haben in der Tat jetzt bei Valora auch ein eigenes Team für die Datenanalyse aufgebaut, die sich auch eben um KI-Unterstützung kümmern. Unglaublich spannendes Thema. Ich glaube, da können wir unglaublich viel auch bei uns im Controlling noch optimieren und vor allem auch an steuerungsrelevanten Aussagen herausziehen. Da wird viel getestet, da wird viel ausprobiert. Ich kann da noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt so viel sagen, in welche Richtung wir dann wirklich gehen werden. Es ist am Anfang und auch da lernen wir viel von der FEMSA, die viel weiter sind als wir in diesen Themen. Also gerade auf diese Reise freue ich mich sehr, weil, wie gesagt, ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial drin ist.
Wir bei CETICON denken diesen Ansatz im Rahmen von einer datengetriebenen Steuerung noch ein bisschen weiter. Vereinfacht gesagt streben wir danach, dass das Steuerungsobjekt entlang der gesamten Prozesskette oder Wertschöpfungskette zu verfolgen ist, und zwar nicht nur im Sinne von Euros, sondern im Messen, Zählen, Wiegen, so nennen wir das. Und damit hast du eigentlich die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt, in jeder Auswertungssicht das Steuerungsobjekt zu betrachten und damit auch quasi viel mehr Klarheit zu haben und frei von jeglicher Konversion oder Aggregation. Das ist ja die Idee dahinter. Das Controlling, wir kennen das alle aus der Historie heraus, arbeitet halt mit Durchschnittswerten oder Aggregationen. Das kannst du jetzt dann quasi zur Seite legen und bist halt im Detail. Dann sind wir wieder bei Retail is Detail.
Richtig.
Und die Idee ist dann letztendlich, dass du sehr schnell die Nadel im Heuhaufen finden kannst, obwohl du dich durch sehr, sehr viele Daten durchwühlen musst.
Und darauf kommt es ja an, eben in dieser großen Datenmenge, die wir haben, weil wir haben ganz viele Bons, wir haben ganz viele Kunden, wir haben ganz viele Produkte, die gekauft werden, dass man da das findet, was einen noch voranbringt.
Ja.
Ja, was man verbessern kann, was im Endeffekt dann mehr Ergebnis erzielt und der Firma dann entsprechend hilft.
Ja.
Und den Kunden hilft.
Exakt. Und wir versuchen das, also wir nennen es einfach sehr plakativ, wenn du das mit dem Auto vergleichst, Assistenzsysteme.
Ja.
Weil diese Menge an Daten kannst du jetzt beherrschbar machen. Du hast Logiken. Ich hatte dir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, eine Anekdote, dass wir, wenn du ein Clustering, du hast es ja auch vorhin besprochen, wenn du sagst, Mensch, das ist Innenstadtlage oder am Bahnhof, da kannst du eigentlich auch vielleicht ganz anders drauf schauen, nämlich welche Produkte werden zu welchem Zeitpunkt vielleicht gekauft. Und dann merkst du, dass eine Rolle von einem Outlet vielleicht eine ganz andere ist, als man vermutet. Und dass die Innenstadtlage, ja, die hat auch was damit zu tun, aber vielleicht kann man das Sortiment noch viel stärker und auch die Personaleinsatzplanung viel stärker darauf einrichten, wenn man nochmal andere Hinweise bekommt. Das ist total spannend. Wir haben über viele Controlling-Instrumente und Prozesse gesprochen. Jetzt muss es ja auch irgendjemand tun.
Schön wär's, ja.
Jetzt erzähl mal, wo finde ich denn so Controller-Profile? Was braucht es heutzutage, um anerkannter Controller zu sein? Du sagst ja, auf der einen Seite seid ihr im operativen Bereich, auf der anderen Seite sprecht ihr natürlich auch mit eurer Mutter und natürlich auch in Mutens mit dem Top-Management. Was braucht es für Handwerkszeug, was braucht es für ein Charakter und Profil, um ein guter Controller zu sein, um letztendlich den Anforderungen Genüge zu tun?
Also da möchte ich gerne nochmal auf meine beiden Sprichwörter zurückkommen, die ich eigentlich in jedem Bewerbungsgespräch auch ausführe. Das eine ist, Handel ist Wandel, das heißt, wie schon mehrfach gesagt, es ist ein hochdynamisches Umfeld. Man muss als Controller flexibel sein, agil, wie es so schön heißt. Ja, man muss Lust auf Neues haben und man muss auch kreativ sein. Das sollte man als Controller dann doch auch mal können. Das ist so die positive Seite, finde ich, an der Dynamik. Das ist ein bisschen negative, wobei ich das gar nicht so werten möchte, ist, dass man natürlich auch Druck hat. Man muss Deadlines halten. Wenn wir einen neuen Store eröffnen, möchte die Geschäftsführung am nächsten Tag wissen, wie ist er denn gelaufen, wie waren die Umsätze, was ist am besten verkauft worden. Und ja, man muss auch den Druck aushalten, dass dieses mach mal schnell noch das, weil eben gerade das Interesse da ist, dass man das auch hinbekommt. Das ist ein Trade-off, ja, den es zu handeln gilt, wo jeder für sich selber entscheiden muss, ob er damit zurechtkommt. Ich finde das unglaublich spannend. Es fördert mich auch täglich, kann ich sagen, weil immer wieder was Neues auf mich zukommt. Man muss aber eben Flexibilität an den Tag legen. Man kommt ins Büro und weiß nie so richtig, was der Tag so bringt. Muss man mögen. Ich finde es toll. Das zweite Sprichwort, Retail ist Detail, haben wir jetzt auch mehrfach drüber gesprochen. Man muss mit großen Datenmengen umgehen können. Man muss Lust drauf haben, abzutauchen in den Datenmengen und eben am POS, im Produkt, in der Stunde im Zweifel, was finden, was nicht richtig funktioniert. Dann muss man auch die Gabe haben, wieder aggregieren zu können und dem Management zu sagen, hey, hier ist ein Thema, hier müssen wir vielleicht einen Prozess anpassen, hier müssen wir was optimieren. Ja, und wenn man das beides mag, also Handel ist Wandel und Retail ist Detail, dann ja, hat man eine tolle Chance. Man kann viel erreichen, man kann viel bewegen. Es ist eine unglaublich spannende Branche, das tagtäglich. Ich glaube, da wird es nie langweilig, weil man eben mit den Menschen zu tun hat, weil man im Alltagsgeschäft des Menschen unterwegs ist. Und an Methodiken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele. Gibt so viel Wandel auch in Reports oder in Tools, die man anwenden kann. Ich glaube, da können wir alles irgendwie beibringen. Man kann da alles lernen. Wichtig ist, dass man sich in dieser Branche und eben auch bei der Valora dann wohlfühlt. Und dann ist man ideal.
Ja, perfekt. Super zusammengefasst. Es war ein super kurzweiliges Gespräch, Regina. Hat mich riesig gefreut. Und wie du es gesagt hast, es ist eine sehr spannende Branche. Ich habe es auch am Eingang gesagt. Und von daher freue ich mich, demnächst wieder bei euch Kunde zu sein und dass wir uns demnächst auch wiedersehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Lieben Dank.
Danke.
Tschüss.
Das war's für heute. Wir hoffen, Ihnen hat diese Etappe gefallen und Sie bleiben uns weiterhin gewogen. abonnieren Sie Zielführung Starten, um für eine effektive Unternehmenssteuerung gemeinsam mit uns voranzugehen. Wir freuen uns auf Sie.
Zielführung stärken, der Management-Podcast von CT-Con.